Tachles Podcast.
Richard Schneider, die israelische Operation in Rafah ist seit einem Tag im Gange. Es hat lange so ausgesehen, als ob man sich diplomatisch einigen könnte, und zwar auf einen Waffenstillstand, einen Austausch von Geiseln und Gefangenen. Soweit ist es nun nicht gekommen. Deshalb lassen Sie uns einfach mal Kaffeesatz lesen. Wo stehen wir?
Ja, Kaffeesatz lesen ist, glaube ich, wirklich das richtige Bild. Also, was wir wissen, ist, dass Israel in der Nacht von Montag auf Dienstag tatsächlich Rafah in Teilen eingenommen hat, vor allem die Grenze hinüber nach Ägypten und damit auch die sogenannte Philadelphia-Straße. Das ist eine Straße entlang der ägyptisch-gazanischen Grenze. Wenn man die kontrolliert, kontrolliert man auch den Waffenschmuggel hinein nach Gaza. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es war auch insofern ein politisch-strategisch wichtiger Schritt, um der Hamas bei diesem Gerangel um einen möglichen Deal zu zeigen, man meint es ernst, man wird diese Offensive auf Rafah durchführen, aber was wir jetzt bislang sehen, ist noch nicht die Offensive, und es bleibt auch fraglich, ob es tatsächlich zu einer Offensive kommt, weil Biden in einem Telefonat mit Netanyahu auch wieder gestern sehr deutlich gesagt hat, dass die Amerikaner völlig dagegen sind. Es geht also jetzt darum, wer schiebt wem die Schuld in die Schuhe dafür, dass die Verhandlungen scheitern. Denn im Grunde genommen haben beide Seiten kein echtes Interesse, dass die Verhandlungen tatsächlich zu einem Erfolg führen.
Dieses monatelange Geplänkel ist ja zermürbend für die Israelinnen und Israeli, vor allem aber auch für die Geiselfamilien. Da gibt es immer wieder Hoffnung, dann fällt alles wieder den Bach runter. Wie ist denn die Stimmung im Land im Moment?
Also die Stimmung in Israel ist wirklich katastrophal. Das kann man wirklich so simpel sagen. Es gab jetzt gerade wieder eine Umfrage, die vor einer halben Stunde, bevor wir uns jetzt hier zum Gespräch getroffen haben, erschienen ist, dass eine große Mehrheit der Israelis für eine Freilassung der Geiseln ist und eine Einnahme von Rafah nicht will. Also die Menschen in Israel wollen endlich die Geiseln zurückhaben. Sie wollen, dass die Bevölkerung endlich sagen kann, der Staat hat sich um die Menschen, die der Staat im Stich gelassen hat, wirklich gekümmert und hat sie heimgeholt. Und wenn man sich überlegt, dass das jetzt schon 7 Monate ist, dass diese Geiseln da irgendwo in den Tunnels oder sonst wo versteckt gehalten und gefangen gehalten werden, dann ist natürlich auch klar, wie lange können die das noch durchhalten. Und dann gibt es noch ein Thema, das immer wieder mal aufpoppt, aber über das relativ wenig geredet wird. Aber ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Interview mit einem Psychologen im israelischen Fernsehen gesehen, der darauf hingewiesen hat, dass sich Israel auch darauf vorbereiten muss, dass wenn junge weibliche Geiseln freigelassen werden, sie möglicherweise hochschwanger sind. Und das wird für das Land auch nochmal eine Katastrophe sein, für diese jungen Frauen sowieso, aber dann auch nochmal für das Land. Was macht man dann? Was macht man mit dieser Situation? Also insofern ist es sowas von dringend, dass die Geiseln nach Hause gebracht werden. Aber die Politik denkt offensichtlich anders. Netanyahu hat möglicherweise, wie ihm ja auch immer wieder vorgeworfen wird, ganz andere Interessen als die Befreiung der Geiseln.
Diese tragischen Schicksale in Israel stehen einer internationalen Debatte gegenüber, die eigentlich, je länger desto mehr zur Folge hat, dass Israel zunehmend isoliert wird. Wir hatten letzte Woche und in diesen Tagen die Campus-Proteste. Wir haben die Isolation Israels auf diplomatischer Ebene, auf geopolitischer Ebene. Wie ordnen Sie diese Situation ein?
Ich glaube, da müssen wir differenzieren. Auf der einen Seite ist Israel mit Sicherheit im sogenannten globalen Süden und bei der progressiven Linken für sehr lange Zeit der Paria-Staat schlechthin geworden. Das war er schon im Ansatz. Jetzt ist es eindeutig, und von diesem Stigma wird sich Israel nicht mehr erholen. Wir haben gerade eben erlebt, dass der kolumbianische Präsident alle Kontakte zu Israel abgebrochen hat. Nun ist dieser kolumbianische Präsident alles andere als ein lupenreiner Demokrat. Da könnte man jetzt erstmal Schulterzucken sagen, naja, was soll's. Aber das ist trotzdem nicht gut für Israel. Das sind sehr problematische Signale, weil sie natürlich in der Diplomatie wichtig sind, dass man miteinander redet, dass man in Kontakt ist. Von den den wirtschaftlichen und sonstigen Verflechtungen gar nicht zu reden. Das ist auch für die israelische Wirtschaft nicht gut. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Israel vor allem bei den eigentlichen Verbündeten, nämlich den demokratischen Staaten in Europa und die USA, auch zunehmend an Punkte verliert. Wobei, das kann man zumindest jetzt sagen, auf alle Fälle für die Bundesrepublik Deutschland und ganz sicher auch für Joe Biden, die Politiker, und ich betone Politiker, nicht die Gesellschaft, schon noch sehr genau den Unterschied sehen zwischen der Regierung Netanyahu und dem Premier selbst und dem Land Israel und der Bevölkerung. Also sie unterscheiden in ihrer, ich sag jetzt mal salopp, in ihrer Zuneigung zwischen der aktuellen Regierung und Israel, der israelischen Bevölkerung. Und jetzt kommt es zum eigentlichen Problem, nämlich den Fragen des internationalen Rechts, Völkerrecht, Kriegsrecht, Menschenrechte und vieles andere. Und da werden wir sehen, wo die Dinge sich hinentwickeln werden. Ich würde im Moment nicht behaupten, dass ich weiß, was Israel in Gaza tatsächlich getan hat. Man liest viel, man hört viel. Es könnte sein, dass es Kriegsverbrechen gegeben hat. Ganz sicher scheint zu sein, dass die Israelis nicht genug getan haben, um Hilfsgüter zur Zivilbevölkerung in Gaza hineinzulassen. All das wären nach internationalem Recht große Verstöße, grobe Verstöße, die auch geahndet werden. Und wenn es tatsächlich dazu kommt, dass der Internationale Strafgerichtshof möglicherweise Verhaftungsbefehle gegen Netanyahu und andere in der Führungsriege Israels heute tatsächlich erlassen würde, an die sich etwa 120 Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs zu halten haben, dann wird es für Israel wirklich sehr, sehr eng. Weil das würde nämlich de facto bedeuten, nur ein Beispiel, dass ein Premier Netanyahu nicht mehr nach Europa reisen kann. Er könnte nicht mehr nach Berlin fliegen, nicht mehr nach Paris fliegen, weil diese Staaten Teil des Internationalen Strafgerichtshofs sind. Und in dem Moment, wo er in Berlin oder Paris landen würde, müsste man ihn verhaften. Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass ein deutscher Bundeskanzler, ein französischer Präsident und andere nicht mehr so ohne weiteres nach Israel reisen könnten, weil sie sich dann mit einem international gesuchten Angeklagten treffen würde. Also das wäre eine Situation, die für Israel extrem problematisch wäre.
Und da kommen wir wieder zur Frage, was ist der Plan am Tag danach? Es gab ja schon viele Tage danach. Jetzt nach Rafah stellt sich die Frage wieder neu. Was möchte diese Regierung und was wurde zum Beispiel mit Ägypten besprochen, wie das weitergehen soll?
Die Antwort ist ganz simpel. Es gibt keinen Plan. Und das ist Katastrophe, die es von Tag 1 an gibt, dass es keinen Plan gibt. Und man weiß überhaupt nicht, was Netanyahu wirklich will. Man kann sich noch nicht einmal genau vorstellen, was jetzt geschehen würde, wenn es doch noch zu einem Deal käme, weil nach wie vor die Hamas ja fordert, dass Israel sich komplett zurückzieht aus Gaza und beispielsweise auch die Straße freigibt, die im Moment quer durchgeht und wo eine israelische Brigade kontrolliert, sodass Nordgaza von Südgaza abgetrennt ist. Denn eine der Forderungen der Hamas ist ja auch, dass die Menschen zurückkehren können nach Nordgaza und zwar unkontrolliert und dafür müsste die israelische Armee sich eben auch von dieser Straße entfernen. Wenn Netanyahu sich entscheiden wird, doch zugunsten der Geiseln auf die meisten Forderungen der Hamas einzugehen, die zugegebenermaßen für Israel sehr schlecht sind, keine Frage, dann würde das auch bedeuten, dass Israel damit offiziell zugeben würde, dass es diesen Krieg nicht gewinnen kann, dass es diesen Krieg sozusagen auf der rein militärischen Ebene, aber vor allem auch auf der politischen Ebene verloren hat, aber dass man wenigstens die Geiseln zurückbekommen. Die Frage ist, ob Netanyahu sich das leisten kann und leisten will. Wir wissen, dass Netanyahu natürlich an der Macht bleiben will. Wir wissen, dass seine rechtsextremen Partner, vor allem Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, ihm sofort die Koalition aufkündigen würden, wenn er nicht weitermachen würde in Rafah, wenn er sich auf so einen Deal mit der Hamas einlassen würde. Das wäre das Ende von Netanyahu. Aber, und das finde ich extrem interessant, es gab vor einigen Tagen einen Artikel, in dem beschrieben wurde, zugegebenermaßen, es war der einzige Artikel, der in diese Richtung dachte, dass Netanyahu und sein Trupp sich jetzt sehr genau anschauen, wie die Umfragen sind und dass Netanyahu möglicherweise so kalkuliert, dass er sich denkt, okay, ich lasse diese Regierung platzen, wenn ich die Geiseln zurückgeholt habe, kann ich mit diesem Pfund möglicherweise wuchern. Und er ist sich sicher, dass er gegen Konkurrenten wie Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz bestehen würde und erneut bei einer Wahl, die er dann möglicherweise tatsächlich noch in diesem Jahr ansetzen würde, die Wahlen gewinnen würde. Ich glaube, da ist mehr Wishful Thinking als Realitätssinn dabei, wenn er wirklich so denkt. Aber das ist so ein Gedanke, der plötzlich hier auch in den Medien, in den israelischen Medien auftaucht. Aber letztendlich wissen wir überhaupt nicht, was Netanyahu wirklich denkt und will. Und eines, glaube ich, ist sehr klar, das sieht man in seiner Körpersprache, das sieht man seinen Augen an, das sieht man auch an der Art und Weise, wie verunsichert er redet und wie auch seine ewigen Slogans auch schon überhaupt nicht mehr verfangen. Der Mann steht wirklich mit dem Rücken zur Wand, hat Druck von allen Seiten, von der Hamas, von Joe Biden, von Benny Gantz und Gadi Eisenkot und von Smotrich und Ben-Gvir. Und ich glaube, dass der große Zauberer, der er immer war, im Augenblick mit seinem Latein möglicherweise am Ende ist. Aber auch das kann man nicht mit Sicherheit voraussagen.
Was ist mit allen anderen Akteuren? Die Kataris, die ja umstritten sind als Vermittler. Was ist mit der Hisbollah, um die es ruhiger geworden ist, obwohl es noch täglich Raketenangriffe gibt? Was mit Saudi-Arabien und vor allem auch mit Ägypten? Welche Rolle spielen die im Moment?
Also für den Konflikt selber sind die Ägypter natürlich ganz stark zusammen mit den Kataris und den Amerikanern involviert. Das ist ganz klar. Die Ägypter haben erstens sehr gute Beziehungen zu Israel schon immer gehabt in Bezug von Vermittlungen zwischen Hamas und Israel. Das hat ja fast schon Tradition. Außerdem haben sie ein Eigeninteresse. Sie wollen, dass da endlich Ruhe ist an ihrer Grenze da zu Gaza und haben natürlich nach wie vor Angst, dass Millionen von Flüchtlingen in die Sinai-Halbinsel hineindrängen, was sie natürlich auch nicht wollen. Für die Zukunft ist halt eben die ganz große Frage, auf was sich Netanyahu wirklich einlassen will. Denn er hat ein sehr klares Angebot auf dem Tisch. Das Angebot könnte für Israel nicht besser sein, als was es ist. Nämlich erstens einmal einen Normalisierungsvertrag mit den Saudis, gemeinsam mit einem Verbündungspakt, einem Bündnis zwischen den USA und den Saudis in der Form wie bei der NATO, dass man sich gegenseitig bei einem Angriff zur Hilfe käme. Die Saudis würden mit den Israelis gleichzeitig quasi eine Art von Normalisierung schaffen und damit hätten wir diese Situation, die wir während des massiven Angriffes aus dem Iran auf Israel erlebt haben, dass es plötzlich eine Kooperation, eine Sicherheitskooperation gab zwischen den Emiraten, Bahrain, Marokko, den Saudis, den Jordaniern, Ägypten im Hintergrund auch, den Amerikanern und Israel, dass wir das sozusagen ganz offen hätten und damit wäre Israel sozusagen endgültig im Nahen Osten angekommen und hätte eigentlich die beste aller Welten. Aber, jetzt kommt das große Aber, natürlich müssen die Saudis dann darauf bestehen, dass die Israelis sagen, okay, und wir wollen die Zwei-Staaten-Lösung. Mehr wollen sie eigentlich gar nicht, die Saudis, weil auch die Saudis wissen, dass die Zwei-Staaten-Lösung, selbst wenn man das jetzt noch 100-mal sagt, dass man sie will, nicht nächste Woche stattfinden wird und wahrscheinlich auch noch lange nicht zustande kommen wird, weil die Palästinenser untereinander auch zerstritten sind. Also das würde ja sowieso noch sehr lange dauern, wenn überhaupt, aber das ist quasi, was die Saudis wollen. Wird Netanyahu diesen Satz sagen? Auch das weiß man. Er könnte auch so kalkulieren, ich lasse diese Regierung platzen, denn wenn er das sagen würde, sind Smotrich und Ben-Gvir natürlich auch draußen, dann wäre die Regierung auch am Ende. Aber wenn er sagen würde, schaut mal her, was ich gemacht habe. Ich habe die Geiseln zurückgebracht, ich habe hier die Saudis in einen Normalisierungsvertrag gebracht, ich bringe eigentlich gerade Israel den großen Frieden. Die Hamas haben wir zwar nicht total besiegt, aber die ist auf Jahre erledigt, zumindest kann er das behaupten. Dann könnte er sich auch denken, dass damit möglicherweise dann doch wieder eine Wahl zu gewinnen ist und dann würde er versuchen, sich andere Koalitionspartner zu suchen.
Die Hamas hat die Palästinenserfrage zumindest kurzfristig auf die weltpolitische Agenda zurückgebombt. Was ist denn das Szenario für diesen Palästinenserstaat? Wird er kommen? Wird er nicht kommen?
Also ich will es mal so sagen. Wir wissen alle, dass es, wenn es überhaupt jemals da unten Ruhe geben kann, dann nur, wenn es einen Palästinenserstaat gibt, Klammer auf, da bleibt aber dann auch noch die Frage offen, ob es dann wirklich Ruhe gibt, Klammer zu. Aber es gibt ja keine Alternative. Alles, was wir als Alternativen bisher kennengelernt haben, führt ja immer nur zur Katastrophe und zur schlimmsten jetzt am 7. Oktober. Also ob es dazu aber kommen wird, ist eine ganz andere Frage als die Frage, ob es dazu kommen sollte. Auch sollte es dazu kommen? Ja. Wird es dazu kommen? Da habe ich meine ganz großen Zweifel und ich habe sogar meine Zweifel daran, ob die Palästinenserfrage und die Frage, zu einem Palästinenserstaat, ob die wirklich auf der internationalen Agenda bleibt. Wenn wir nur gerade mal hinblicken, was in der Ukraine gerade passiert, wie die russische Armee langsam vorwärts kommt, wie Putin jetzt an der Grenze zur Ukraine seine Atomwaffentruppen eine Übung abhält, um wieder den Westen einzuschüchtern. Wenn wir also sehen, wie schwierig es war, in den USA im Kongress endlich die Gelder freizubekommen für Waffen nach Israel, aber vor allem für die Ukraine, dann haben wir noch eine Wahl im November abzuwarten in den USA. Wir können also sehr bald wieder in einer internationalen Lage sein, in der, wenn dieser aktuelle Krieg vorbei wäre, das Augenmerk sich wieder ganz woanders hinrichtet, auf viel größere Probleme. Und nicht zu vergessen ist da auch noch China, was das eigentliche Problem für die USA ist. Und dann würde ganz schnell die Frage nach einem palästinensischen Staat von der internationalen Tagesordnung wieder verschwinden.
Vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage, was sind die Szenarien für Palästinenser, für Palästina, für Jüdinnen und Juden, für Israel und Israeli?
Die erste Frage ist, wird Israel eine liberale Demokratie sein oder wird sie ein streng nationalistisch-religiöser, rechtsorientierter Staat sein? Die Justizreform ist zwar gestoppt, aber sie ist ja noch nicht vom Tisch, diese sogenannte Justizreform. Das heißt, je nachdem, wer in Israel das Sagen haben wird, wird natürlich massiv mitbestimmen, wie die Dinge sich vor Ort weiterentwickeln. Andere Frage, und das ist natürlich dann die Frage der Palästinenser, ist, wie geht dieser Krieg zu Ende? Wird die Hamas in irgendeiner Form überleben? Wird sie möglicherweise auch einen moralischen Sieg davontragen? Dann heißt das ganz klar, dass die Islamisten auch die Oberhand behalten werden über die palästinensische Autonomiebehörde mit ihrem greisen und iratischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Und dann haben wir im Grunde genommen wieder in kürzester Zeit eine Situation, wo der nächste Krieg oder die nächste Katastrophe auf uns zurollen wird. Und dann wird sich gar nichts bewegen. Also da wird in beiden Gesellschaften wird sehr viel nach diesem Krieg passieren müssen, dass sie sozusagen in beiden Gesellschaften ein Fundament bauen, von dem aus tatsächlich Brücken gebaut werden können, um vielleicht am Ende doch noch zu einer Friedenslösung zu kommen. Aber all das sagend weiß ich, dass ich mich ja sofort mit sowas in den Bereich der Utopie begebe, wenngleich mir völlig klar ist, es gibt keine Alternative als eine Zwei-Staaten-Lösung, wie immer die dann aussehen wird.
Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.